Ja, vielen Dank für die Vorstellung, vielen Dank für die Einladung. Ich versuche mich auch in einem neuen Format angesichts der Planung sozusagen dieser Ringvorlesung, ist das Format Naturwissenschaftler zu Wort kommen zu lassen. Das heißt, ich werde viel mit Zitaten arbeiten, ich werde mich bemühen, diese Zitate langsam und möglichst eingängig vorzutragen. Es hätte die Möglichkeit gegeben, einen Schauspieler dafür zu engagieren. Da ich aber meine Texte immer erst kurzfristig fertigstelle, habe ich auf diese Möglichkeit nicht zurückgegriffen. Und die Sehgewohnheiten der heutigen Zeit sozusagen berücksichtigend, begleite ich meine Ausführungen durch Bilder, aber auch vor allen Dingen durch die von mir vorgelesenen Texte. Und ich hoffe, dass Sie die irgendwie lesen können, auch wenn das ein bisschen schwierig wird angesichts dieses bewegenden Muster dort. Man sagte mir, das sei eingängiger, das zu verstehen. Wir wollen mal sehen, ob es so ist. Sie sehen schon den Titel meiner Darstellung, Alexander von Humboldts Naturgemälde zum Verhältnis von Kunst und Wissenschaft. Um die Biologie wird es dabei nur bedingt gehen, sondern es wird darum gehen, eben dieses Verhältnis von Kunst und Wissenschaft näher darzustellen. Dazu beginne ich mit zwei umfänglicheren Zitaten. Der Herr, von dem das erste Zitat stammt, den sehen Sie hier. Was er mit der Biologie zu tun hat, sehen Sie dort. Und sein Zitat folgt jetzt. Wenn der zur lebhaften Beobachtung aufgeforderte Mensch mit der Natur einen Kampf zu bestehen anfängt, so fühlt er zuerst einen ungeheuren Trieb, die Gegenstände sich zu unterwerfen. Es dauert aber nicht lange, so dringen sie dergestalt gewaltig auf ihn ein, dass er wohl fühlt, wie sehr er Ursache hat, auch ihre Macht anzuerkennen und ihre Einwirkung zu verehren. Kaum überzeugt er sich von diesem wechselseitigen Einfluss, so wird er ein doppelt unendliches gewahr. An den Gegenständen, die Mannigfaltigkeit des Seins und Werdens und die sich lebendig durchkreuzenden Verhältnisse, an sich selbst aber die Möglichkeit einer unendlichen Ausbildung, indem er seine Empfänglichkeit sowohl als sein Urteil immer zu neuen Formen des Aufnehmens und Gegenwirkens geschickt macht. Diese Zustände geben einen hohen Genuss und würden das Glück des Lebens entscheiden, wenn nicht innere und äußere Hindernisse dem schönen Lauf zur Vollendung sich entgegenstellten. Wie wenige fühlen sich von dem begeistert, was eigentlich nur dem Geiste erscheint. Die Sinne, das Gefühl, das Gemüt üben weit größere Macht über uns aus, und zwar mit Recht, denn wir sind aufs Leben und nicht auf die Betrachtung angewiesen. Leider findet man aber auch bei denen, die sich dem Erkennen, dem Wissen ergeben, selten eine wünschenswerte Teilnahme. Dem Verständigen, auf das Besondere Merkenden, genau Beobachtenden, auseinander Trennenden, ist gewissermaßen das zur Last, was aus einer Idee kommt und auf sich zurückführt. Er ist in seinem Labyrinth auf eine eigene Weise zu Hause, ohne dass er sich um einen Faden bekümmerte, der schneller durch und durch führte. Und solchem scheint ein Metall, das nicht ausgemünzt ist, nicht aufgezählt werden kann, ein lästiger Besitz. Dahingegen der, der sich auf höheren Standpunkten befindet, gar leicht das Einzelne verachtet und dasjenige, was nur gesondert ein Leben hat, in eine tötende Allgemeinheit zusammenreißt. Wenn wir Naturgegenstände, besonders aber die lebendigen, dergestalt gewahr werden, dass wir uns eine Einheit in den Zusammenhang ihres Wesens und Wirkens zu verschaffen wünschen, so glauben wir, zu einer solchen Kenntnis am besten durch Trennung der Teile gelangen zu können. Wie denn auch wirklich dieser Weg uns sehr weit zu führen geeignet ist. Was Chemie und Anatomie zur Ein- und Übersicht der Natur beigetragen haben, dürfen wir nur mit wenig Worten den Freunden des Wissens ins Gedächtnis zurückrufen. Aber diese trennenden Bemühungen, immer und immer fortgesetzt, bringen auch manche Nachteil hervor. Das Lebendige ist zwar in Elemente zerlegt, aber man kann es aus diesen nicht wieder zusammenstellen oder beleben. Dieses gilt schon von vielen anorganischen, geschweige von organischen Körpern. Es hat sich daher auch in dem wissenschaftlichen Menschen zu allen Zeiten ein Trieb hervorgetan, die lebendigen Bildungen als solche zu erkennen, ihre äußeren, sichtbaren, greiflichen Teile im Zusammenhang zu erfassen, sie als Andeutungen des Inneren aufzunehmen und so das Ganze in der Anschauung gewissermaßen zu beherrschen. Wie nah dieses wissenschaftliche Verlangen mit dem Kunst- und Nachahmungstriebe zusammenhänge, braucht wohl nicht umständlich ausgeführt zu werden. Man findet daher im Gange der Kunst, des Wissens und der Wissenschaft mehrere Versuche, eine Lehre zu gründen und auszubilden, welche wir die Morphologie nennen möchten. Ich setze fort mit einem weiteren Zitat von einem anderen Herrn. Auch zu ihm sage ich noch etwas. Auch er mit zwei Bildern, die mit der Person und seiner Forschung zu tun haben. Die Natur, sagte Goethe treffend zu Eckermann, ohne zu ahnen, wie herbe Anwendung seine Worte auf eine Seite seiner eigenen wissenschaftlichen Bestrebungen finden könnten, die Natur versteht gar keinen Spaß. Sie ist immer wahr, immer ernst, immer strenge. Sie hat immer Recht. Und die Fehler und Irrtümer sind immer des Menschen. Um die Richtigkeit dieses Ausspruches vollauf zu empfinden, muss man gewohnt sein, indem man als Experimentator oder als Beobachter selber Hand ans Werk legt, der Natur ins unerbittliche Antlitz zu schauen und die, fast könnte man sagen, ungeheure Verantwortlichkeit auf sich zu nehmen, welche in dem Aufstellen auch des geringfügigsten Sachverhaltes liegt. Was in diesem Augenblick unter diesen Umständen geschieht, würde unter denselben Umständen vor negativ unendlicher Zeit auch geschehen sein, nach positiv unendlicher Zeit noch geschehen. Das ist der inhaltsschwere Sinn jeder richtig gedeuteten Erfahrung. Nur der Mathematiker, dessen Tätigkeit der des experimentierenden Forschers näher verwandt ist, als man sich vorzustellen pflegt, kennt ewig unverbrüchlichen Gesetzen gegenüber das gleiche Gefühl der Verantwortlichkeit. Geschworene Zeugen vor dem Richterstuhl der Wirklichkeit streben sie beide nach der Erkenntnis der Welt, wie sie ist. Ernst ist das Wissen, heiter ist die Kunst, könnte man das Dichterwort wenden, ohne dass es minder zuträfe. Die Kunst ist das Reich des Schönen, das Schaffen dessen, was durch halb sinnliches, halb seelisches Wohlgefallen uns beglückt. Und damit ist gesagt, dass sie im weitesten Umfange ein Reich der Freiheit ist. Hier walten keine starren Gesetze. Keine strenge Kausalität bindet das Geschehen in der Gegenwart an das in Vergangenheit und Zukunft. Kein unbedingtes Merkmal verbirgt das Gelingen. Wechselnder Geschmack der Zeiten, Völker und Menschen maßt sich Lob und Tadel an, wie denn die Herrlichkeit gotischen Kirchenbaus dem 18. Jahrhundert zum Gespött geworden war. Dehnt man den Begriff der Kunst weiter aus, bis zu dem des künstlerischen Denkens und Schaffens überhaupt, so fehlt es freilich nicht an Verwandtschaft und Übergängen zwischen Künstler und Forscher. Wie weit auch nach dem eingangs Gesagten ihre Pfade sonst auseinandergehen. Doch ist nicht gewiss, dass der Naturforschung künstlerische Auffassung ihrer Aufgaben überall zum Segen gereiche. Die unter dem Namen der Naturphilosophie bekannte Verirrung der deutschen Wissenschaft am Anfange unseres Jahrhunderts war ebenso sehr ästhetischen wie metaphysischen Ursprungs. Und auch Goethes naturwissenschaftliche Bestrebungen hatten denselben Hintergrund. Diese künstlerische Auffassung der Naturprobleme fehlt darin, dass sie sich damit begnügt, bei schön abgerundeten Bildern stehen zu bleiben und nicht weiter zum ursächlichen Zusammenhang des Geschehens zur Grenze unseres Verstehens durchdringt. Sie reicht allenfalls aus, wo es sich darum handelt, mit plastischer Fantasie Analogien organismischer Formen zu erkennen, wie des Pflanzenbaus oder des Wirbeltierskeletts. Sie kommt zu kurz, wo sie, wie in der Farbenlehre, anstatt mathematisch-physikalisch zu zergliedern, sich am Betrachten vermeintlicher Urphänomene genug sein lässt. Damit soll jedoch nicht gesagt sein, dass künstlerischer Sinn nicht auch dem theoretischen Naturforscher von Nutzen sein könnte. Es gibt eine Ästhetik des Versuches, welche danach strebt, einer experimentellen Anordnung mechanische Schönheit zu erteilen, und nie wird ein Experimentator bedauern, ihren Forderungen nach Möglichkeit zu entsprechen. Sie hörten zwei Stimmen, die von Johann Wolfgang von Goethe aus dessen Überlegungen zur Morphologie und die von Émile du Bois-Reymond aus dem Aufsatz Naturwissenschaft und bildende Kunst. In beiden Auszügen kommen programmatisch zwei sich gegenüberstehende und im historischen Gang einander ablösende Paradigmen der Wissenschaft zum Ausdruck. Zwischen beiden Äußerungen, von denen die erste um 1817, die zweite um 1890 formuliert wurde, liegt ein umfassender Wandel des Wissenschaftsverständnisses und der Naturvorstellung. In dessen Zusammenhang hat sich auch das forscherische Selbstverständnis grundlegend geändert. Allerdings bleiben auch in diesem Fall eines Paradigmenwechsels die Einsichten des Wissenschaftsphilosophen Stephen Toulmin gültig. Nach ihm herrscht trotz frappierender Unterschiede zwischen zwei sich bekämpfenden Normalwissenschaften niemals völlige Verbindungslosigkeit, niemals völlige Inkommensurabilität. Immer gibt es auch Gemeinsamkeiten, die durch Antizipation nachfolgender Wissensbestände oder durch Uminterpretation bisheriger Erklärungen zum Ausdruck kommen. So ist denn auch die analytische Wissenschaft eines du Bois-Reymond keinesfalls vollkommen von der goetheanischen Forschung getrennt. Die Verzahnung von goetheanischer Forschung mit ihren positivistisch-mechanistischen Nachfolgern zeigt sich etwa in Personen, die zwischen beiden Ansätzen stehen, wie der Morphologe Johannes Müller oder der Naturphilosoph und Physiker Gustav Theodor Fechner. Sie zeigt sich in der Umdeutung von Konzepten, wie zum Beispiel der Umdeutung der Kristallisationsanalogie der Romantik durch die neue Zellenlehre von Schwann und Schleiden oder der feindlichen Übernahme des Begriffes Versammlung aus Goethes Morphologie in Virchows Zellularpathologie. Der Entwicklungsgang zwischen diesen beiden mit Goethe und du Bois-Reymond bezeichneten Ansätzen entspricht deshalb keinesfalls dem Modell von Thomas Kuhn, ist weder linear noch bricht es einfach ab, sondern es handelt sich vielmehr um ein Netzwerk von sich verzweigenden und erneut verbindenden Pfaden. Dennoch, und auch dieses haben beide Zitate, glaube ich, deutlich gemacht, es gibt einen Punkt, an dem sich der Umschlag von dem einen in das andere Wissenschaftsprogramm zu manifestieren scheint. Es ist dieses die Frage nach dem Verhältnis von Naturwissenschaft und bildender Kunst. In dieser Hinsicht wäre sowohl Goethes Ansatz als auch derjenige der Romantik, und zwar der naturwissenschaftlichen Romantik, durch eine innige Verbindung von Kunst und Wissenschaft ausgezeichnet. Die entsprechenden Überlegungen reichen von Schellings Forderung nach Auflösung des klassischen Organons der Philosophie im Ozean der Poesie, so im System des transzendentalen Idealismus, über Ritters Gedanken zur Wiedervereinigung des Menschen mit der Natur und die Physik als Kunst, bis zu den späten Analogien eines Oersted, der zwischen experimenteller Naturforschung und dem schöpferischen Akt der Kunst eine Verbindung sieht, so etwa in der mechanische Teil der Naturlehre. Goethe ist für diesen Ansatz eine paradigmatische Leitfigur. Seine morphologische Forschung kulminiert in der Konzeption einer neuen Wissenschaft. Die Morphologie ist für ihn eine Gestalt- und Verwandlungslehre, die speziell auf die Bildung und Umbildung von Formen im Lebensreich ausgerichtet ist. Sie ist damit einerseits an der Struktur lebender Einzelbildungen interessiert, versteht diese jedoch andererseits als dynamisch sich wandelnde Gebilde. Die Fragestellung der Morphologie richtet sich auf die Umgestaltung und Genese von Individuen und den dabei durchgängig zum Ausdruck kommenden Typus. Ihre Suche nach Verallgemeinerung ist dabei allerdings durchgängig von einer Skepsis gegenüber Mathematisierung, Abstraktion, Formalisierung und Experiment geprägt. Goethe setzt vielmehr, und das zeigte das Zitat, auf das Vermögen der Anschauung und ist in dieser Hinsicht von der Einheit von Kunst und Wissenschaft überzeugt. Vorbild einer adäquaten biologischen Forschung wäre deshalb etwa für Goethe Karl Philipp Moritz' Abhandlung über die bildende Nachahmung des Schönen. Ohne die Unterschiede zwischen Kunst und Wissenschaft zu nivellieren, ist Goethes Morphologie somit eine Verzahnung von künstlerischen und wissenschaftlichen Momenten. In Du Boisremonts Äußerung hingegen kommt die Gegenkonzeption der sogenannten analytischen Schule der Biowissenschaften zum Ausdruck. Diese Richtung formierte sich in expliziter Konkurrenz zum Vorgängerkonzept. Sie setzte dabei auf ein vollkommen gewandeltes Wissenschaftsverständnis. Nicht mehr ist die Biologie Leitdisziplin einer Organisierung der Physik, sondern umgekehrt sollen in einer neuen organischen Physik Physik und Chemie zu den beiden neuen Leitwissenschaften werden. Mittels des Experimentes, der chemischen Analyse und der Mathematik sollen Lebensprozesse auf der elementaren Ebene erklärt werden. Statt morphologischer Forschung setzt man auf die Physiologie. Man favorisiert ein mechanisches und materialistisches Verständnis von Natur. Damit geht allerdings nicht nur eine Abgrenzung von Naturwissenschaft und Philosophie einher, sondern, wie zu sehen war, auch eine klare Trennung von Naturwissenschaft und Kunst. Die Überlegungen von Du Boisremont machen deutlich, wie groß für ihn der Graben zwischen den zwei Kulturen geworden ist. Er konstatiert im Kampf mit den bisher viel prominenteren Geisteswissenschaften um die kulturelle Vorrangstellung einen unaufhaltsamen Sieg der Naturwissenschaften. Die Kombination von naturwissenschaftlicher Fragestellung und künstlerischem Vorgehen ist von dieser neuen Warte aus als verfehlt anzusehen. Ein derart künstlerisch deskriptiver Ansatz bleibt nur bei schönen Bildern stehen. Er dringt also nicht auf die Ebene der Ursachen vor. Er kann keine Erklärung des Geschehens liefern. Wahre Wissenschaft erfordert für Du Boisremont vielmehr die Anerkennung notwendiger Kausalbeziehungen und ewig unverbrüchlicher Gesetze. Auf diese Ebene des Naturverständnisses gelangt man gerade nicht durch Beschreibung, sondern nur durch den experimentellen Eingriff und durch die wissenschaftliche Erklärung. Das ist der Hintergrund, vor dem aus ich einen Denker zur Sprache bringen möchte, der wie kein anderer die Vermittlungsinstanz zwischen diesen beiden Anliegen, dem goetheanischen Anliegen und dem Anliegen des neuen positivistischen Denkens zum Ausdruck bringt, nämlich Alexander von Humboldt. Seine Schaffensperiode beginnt in der Phase der goetheanischen Forschung, reicht aber weit bis in die Hochzeit des neuen positivistischen Ideals hinein. Dennoch bleibt Humboldts Naturwissenschaft, und das möchte ich zeigen, massiv vom goetheanisch-romantischen Anliegen durchdrungen. Und zu diesem Zweck werde ich vorrangig das Verhältnis von Kunst und Wissenschaft bei Humboldt Ihnen darstellen und kommentieren. Dabei, wie gesagt, soll Humboldt meistens selbst zu Wort kommen. Ich möchte meine Darstellung als Rahmenerzählung verstehen. Für den Eindruck, Humboldt denke im Stil der neuen analytischen Zeit, sprechen eine ganze Reihe von Befunden. So etwa seine frühe Begeisterung für die experimentelle Physiologie. Schon als 18-Jähriger grenzt sich Alexander von seinem Bruder Wilhelm mit den Worten ab, für Philosophie habe er wegen der eigenen empirischen Interessen nicht die Zeit, er müsse folglich die Spekulation an den Nagel hängen. Während seines Studiums lebt Alexander nach eigenem Bekennen allein für Naturgeschichte und Sprachen. In seiner Tätigkeit als Bergbauassessor, später als Bergrat, erforscht Humboldt das Leben unterirdischer Pflanzen, hier zwei Abbildungen aus dem entsprechenden Werk. Er untersucht auch in den Aphorismen aus der chemischen Physiologie der Pflanzen von 1794 die Einwirkung chemischer Agenzien und mechanischer Reize auf die pflanzlichen Lebensprozesse. 1798 schreibt er zu Ingenhus über Ernährung der Pflanzen und Fruchtbarkeit des Bodens eine Einleitung. Hier heißt es: Je tiefer wir in das Dunkel der organischen Kräfte eindringen, je mehr wir von dem großen Lebensprozesse erraten, durch den alle vitalen Erscheinungen im Tier- und Pflanzenkörper bewirkt werden, desto eher dürfen wir hoffen, die Mittel aufzufinden, durch welche die schnellere Entwicklung der Organe und die Veredelung ihrer Säfte befördert wird. Unermesslich ist in der Tat das Feld, welches der Pflanzenbau dem Untersuchungsgeiste des Physikers darbietet. Er fordert die Pflege des tierischen Körpers, dass man außer der Gestalt und den Verrichtungen seiner Organe auch die reizende Einwirkung äußerer Stoffe auf denselben kenne, so wird bei der Kultur der Gewächse diese Kenntnis doppelt notwendig. Wissenschaftliche Kenntnis der Pflanzenkultur kann daher nicht ohne Physiologie, diese nicht ohne allgemeine Morphologie, Meteorologie und Chemie bestehen. Bekannt geworden sind vor allem Humboldts Versuche über die gereizte Muskel- und Nervenfaser, in denen er die Untersuchung zur Reizbarkeit der Pflanzen nun auch seit den Entdeckungen von Galvani prosperierenden Feld der Nerv- und Muskelphysiologie und der tierischen Elektrizität fortsetzte. Zum Teil mit Untersuchungen am eigenen Körper, die immer wieder schön plastisch dargestellt werden in sehr vielen Büchern. Damit ist er bei einer groben Betrachtung in dem Feld der erklärenden Experimentalwissenschaft tätig, die Dubois-Raymond ins Zentrum seines Wissenschaftsideals positionierte. Humboldt ist einer der Vorbilder für Dubois-Raymonds spätere eigene experimentelle Tätigkeit. Da es in dieser Frage nach der Reiz- oder Erregbarkeit von Lebewesen, das sind alles Abbildungen von Humboldt aus seinem Buch, da es in dieser Frage auch um die Klärung der Annahme vitalistischer Kräfte ging, hat diese Arbeit nicht nur naturphilosophisches Potenzial, sie gerät auch in eine Nähe der Auseinandersetzung mit romantischen Überlegungen, etwa zum Status der Irritabilität. Humboldt selbst war anfänglich Anhänger der Lebenskraft, hat aber seine Untersuchungen, die er lange Jahre durchgeführt hat, letztendlich haben ihn dazu geführt, dieses Konzept abzulehnen und eher ein mechanistisches, materialistisches Verständnis von Bioenergie, würde mir vielleicht dann Bioelektrizität, ins Spiel zu bringen. Insofern lässt sich an Humboldt durchaus auch eine mit Dubois-Raymond geteilte Ablehnung bestimmter Aspekte der romantisierenden und der goetheanischen Naturphilosophie erkennen. Einige nachträgliche Interpreten, etwa Bunge, sehen in Humboldt deshalb nur den Kritiker und Gegner der Romantik. Allerdings äußert sich Humboldt selbst wie folgt in einem Brief an Ehrenberg. Hier, mein treuer Freund, das letzte Heft von Agassiz, das schöner als die vorigen ist. Gerade die Blätter, die man wahrscheinlich Ihnen hat mit Gehässigkeit bezeichnen wollen, nämlich die Seiten 59 bis 64, haben mir von dem größten Interesse geschienen. Und das seit Aristoteles gebrauchte Wort Naturphilosophie, das man auf alle Aufsuchung des Gesetzlichen in dem Organismus anwenden kann, hat mich, wie es Seite 63 steht, nicht erschreckt. Wenn man vorher eine Masse isolierter Beobachtungen über das allmähliche Erscheinen von Organismen nüchtern gegeben, kann man sich ja wohl eine allgemeinere Vermutung erlauben. Agassiz sagt ja nicht, dass ein Fisch zum Pachydermen wird, er macht bloß auf die Epochen des Erscheinens aufmerksam. Ich glaube nicht, dass man den Gebrauch der Vernunft oder gar das Wort Naturphilosophie verpönen darf, man muss nur dem Worte durch bessere Anwendung der Vernunft zu Ehren helfen. Das Anordnen des Empirischen nach Ideen ist eine erlaubte Naturphilosophie. Das Schaffen aus bloßen Ideen, ohne empirisches Substrat, ist eine verderbliche. Angesichts dieser Äußerung relativiert sich die scheinbar vehemente Ablehnung der Naturphilosophie durch Humboldt. Sie wird als eine Ablehnung rein spekulativer Konzepte erkennbar, die den Boden der Empirie verlassen. Dabei bleibt die Funktion einer erlaubten Naturphilosophie für Humboldt erhalten. Deren Aufgabe ist es, das Empirische nach Ideen anzuordnen. Es verwundert aus diesem Grunde nicht, wenn Adolf Meyer-Abich die zu Bunge genau entgegengesetzte Auffassung vertrat und in Humboldt den maßgeblichen Vertreter der naturphilosophischen Ganzheitsidee im Geiste Goethes sah. In Übereinstimmung mit dem Forschungsprogramm von Goethe und der Romantik zielt Humboldts Blick letztlich über die mikrologische Perspektive der Einzelfakten deutlich hinaus. Sie ist explizit auf das Ganze der Natur gerichtet. Dem Versuch einer adäquaten Erfassung und Darstellung und auch Erklärung des Naturganzen gilt Humboldts gesamte Energie. Er hat diesen Anliegen den Namen physische Weltbeschreibung gegeben. Sie ist eine Betrachtung alles Geschaffenen als eines gleichzeitig bestehenden Naturganzen. Welt ist hier gleichbedeutend mit Kosmos. Diese Bezeichnung knüpft bewusst an klassische Konzepte an, die das kosmische Gesamt als schöne, harmonische Ordnung interpretierten. Dabei macht schon Platons Timaios deutlich, wie sehr in diesem Bild organologische und mathematische Überlegungen zusammenkommen. Die Schönheit, Vollkommenheit und Harmonie des Kosmos ergibt sich schon für Platon sowohl aus den herrschenden Zahlenverhältnissen als auch aus dem organischen Charakter des Ganzen. Ich zeige noch ein paar Bilder, die deutlich machen, dass wir uns jetzt zu Humboldts Werk direkt begeben, durch den Dschungel gewissermaßen, zu dem, was Humboldt dann im Kosmos niedergelegt hat, und aus dem Kosmos werde ich im Folgenden hauptsächlich zitieren. Das ist Bonpland, der immer ein bisschen zu kurz kommt. Man sieht auch, dass selbst, das ist die Präsentation dieses Forschers, im Urwald eben sehr stark auf die Instrumente Wert gelegt wurde. Der erste Band meines Werkes enthält einleitende Betrachtungen über die Verschiedenartigkeit des Naturgenusses und die Ergründung der Weltgesetze, Begrenzung und wissenschaftliche Behandlung der physischen Weltbeschreibung, ein allgemeines Naturgemälde als Übersicht der Erscheinungen im Kosmos. Indem das allgemeine Naturgemälde von den fernsten Nebelflecken und kreisenden Doppelsternen des Weltraums zu den tellurischen Erscheinungen der Geographie der Organismen, Pflanzen, Tiere und Menschenrassen herabsteigt, enthält es schon das, was ich als das Wichtigste und Wesentlichste meines ganzen Unternehmens betrachte: die innere Verkettung des Allgemeinen mit dem Besonderen, den Geist der Behandlung in Auswahl der Erfahrungssätze, in Form und Stil der Komposition. Die Laufbahn, welche wir zu vollenden haben, ist so unermesslich, dass es mir nicht geziemen würde, von dem Hauptziele unseres Bestrebens, der Ansicht des Naturganzen, abschweifend das Feld geflissentlich zu erweitern. An ferne Wanderungen gewöhnt, habe ich ohne dies vielleicht den Mitreisenden den Weg gebahnter und anmutiger geschildert, als man ihn finden wird. Das ist die Sitte derer, die gern andere auf den Gipfel der Berge führen. Sie rühmen die Aussicht, wenn auch ganze Teile der Gegend in Nebel verhüllt bleiben. Sie wissen, dass auch in dieser Verhüllung ein geheimnisvoller Zauber liegt, dass eine duftige Ferne den Eindruck des sinnlich Unendlichen hervorruft. Ein Bild, das im Geiste und in den Gefühlen sich ernst und ahnungsvoll spiegelt. Auch von dem hohen Standpunkte aus, auf den wir uns zu einer allgemeinen, durch wissenschaftliche Erfahrung begründeten Weltanschauung erheben, kann nicht allen Anforderungen genügt werden. In dem Naturwissen, dessen gegenwärtigen Zustand ich hier entwickeln soll, liegt noch manches unbegrenzt. Vieles wird nur darum unklar und unvollständig erscheinen, weil Befangenheit dem Redenden dann doppelt nachteilig wird, wenn er sich des Gegenstandes in seiner Einzelheit minder mächtig fühlt. Der Zweck dieses einleitenden Vortrags war nicht sowohl die Wichtigkeit des Naturwissens zu schildern, welche allgemein anerkannt ist und längst schon jedes Lobes entbehren kann. Es lag mir vielmehr ob, zu entwickeln, wie, ohne dem gründlichen Studium spezieller Disziplinen zu schaden, den naturwissenschaftlichen Bestrebungen ein höherer Standpunkt angewiesen werden kann, von dem aus alle Gebilde und Kräfte sich als ein durch innere Regung belebtes Naturganzes offenbaren. Nicht ein totes Aggregat ist die Natur. Sie ist dem begeisterten Forscher, wie Schelling in der trefflichen Rede über die bildenden Künste sich ausdrückt, die heilige, ewig schaffende Urkraft der Welt, die alle Dinge aus sich selbst erzeugt und werktätig hervorbringt. Der bisher so unbestimmt aufgefasste Begriff einer physischen Erdbeschreibung geht durch erweiterte Betrachtung und das Umfassen alles Geschaffenen im Erd- und Himmelsraume in den Begriff einer physischen Weltbeschreibung über. Eine dieser Benennungen ist nach der anderen gebildet. Es ist aber die Weltbeschreibung oder Lehre vom Kosmos, wie ich sie auffasse, nicht etwa ein enzyklopädischer Inbegriff der allgemeinen und wichtigsten Resultate, die man einzelnen naturhistorischen, physikalischen und astronomischen Schriften entlehnt. Solche Resultate werden in der Weltbeschreibung nur als Materialien und insofern teilweise benutzt, als sie das Zusammenwirken der Kräfte im Weltall, das sich gegenseitige Hervorrufen und Beschränken der Naturgebilde erläutern. Eine physische Weltbeschreibung darf daher nicht mit der sogenannten Enzyklopädie der Naturwissenschaften verwechselt werden. In der Lehre vom Kosmos wird das Einzelne nur in seinem Verhältnis zum Ganzen, als Teil der Welterscheinungen betrachtet. Und je erhabener der hier bezeichnete Standpunkt ist, desto mehr wird diese Lehre einer eigentümlichen Behandlung und eines belebenden Vortrags fähig. Die Bezeichnung Weltbeschreibung scheint Humboldts Anliegen in Dumont-Remonds Sinne als deskriptives Unterfangen zu kennzeichnen. Für eine solche Deutung spricht auch Humboldts eigene Benennung seines Programms als ein Naturgemälde. Die Konzepte einer physischen Weltbeschreibung und eines Naturgemäldes haben ihr Gemeinsames darin, dass sie die Vorstellung eines höheren Standpunktes zum Ausdruck bringen sollen. Humboldt will von dieser Höhe aus eine anschauliche Darstellung des Naturganzen und seiner Teile erstellen. Kunst und Wissenschaft kommen auf dieser konzeptionellen Ebene eng zusammen, denn das Ziel der Darstellung ist Anschaulichkeit. Anschaulichkeit erfordert es jedoch, dass nicht die gesamte gestaltenreiche Mannigfaltigkeit, sondern nur die großen, geschiedenen Massen im Bild erscheinen. Zudem ist die Darstellung auf Lebendigkeit des Ausdrucks ausgerichtet, sodass sich die sinnliche Anschauung naturwahr spiegelt. Diese Vorgabe macht deutlich, dass Humboldt nach einer Form der Repräsentation des Ganzen der Natur sucht, die immer auch ästhetische Gesichtspunkte berücksichtigt. Dabei sollen unermessliche Verschiedenheit und harmonischer Eindruck zum Ausgleich kommen. Zugleich sind mit diesem Anliegen ein naturwissenschaftliches und ein künstlerisches Problem angesprochen. Naturwissenschaftlich geht es darum, die allgemeinen gesetzlichen Grundzüge in der Vielfalt der Naturbildungen herauszustellen. Künstlerisch geht es um die kompositorische Aufgabe der Erstellung eines schönen Naturbildes, das den Reichtum der Natur nicht durch die Anhäufung einzelner Details, sondern durch die Ruhe des harmonischen Totaleindrucks versinnbildlicht. Die einzelnen Details gibt es auch. Es gibt eine ganze Reihe von Darstellungen einzelner Pflanzen unter naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten, die Humboldts Werk begleiten, die zum Teil auf eigene Zeichnungen zurückgehen und von denen ich hier nur einige zeigen kann. Den Kondor hat er übrigens da leider nicht gesehen, auf dem schönen Berg, den er bestiegen hat, das hat er bemerkt. Es gibt ja keine Kondore, leider. Wenn der menschliche Geist sich erkühnt, die Materie, das heißt, die Welt physischer Erscheinungen zu beherrschen, wenn er bei denkender Betrachtung des Seienden die reiche Fülle des Naturlebens, das Walten der freien und der gebundenen Kräfte zu durchdringen strebt, so fühlt er sich zu einer Höhe gehoben, von der er herab, bei weit hinschwindendem Horizonte, ihm das Einzelne nur gruppenweise verteilt, wie umflossen von leichtem Dufte erscheint. Dieser bildliche Ausdruck ist gewählt, um den Standpunkt zu bezeichnen, aus dem wir hier versuchen, das Universum zu betrachten und in seinen beiden Sphären, der himmlischen und der irdischen, anschaulich darzustellen. Das Gewagte eines solchen Unternehmens habe ich nicht verkannt. Unter allen Formen der Darstellung, denen diese Blätter gewidmet sind, ist der Entwurf eines allgemeinen Naturgemäldes umso schwieriger, als wir der Entfaltung gestaltenreicher Mannigfaltigkeit nicht unterliegen und nur bei großen, in der Wirklichkeit oder in dem subjektiven Ideenkreis geschiedenen Massen verweilen sollen. Durch Trennung und Unterordnung der Erscheinungen, durch ahnungsvolles Eindringen in das Spiel dunkel waltender Mächte, durch eine Lebendigkeit des Ausdrucks, in dem die sinnliche Anschauung sich naturwahr spiegelt, können wir versuchen, das All, Topan, zu umfassen und zu beschreiben, wie es die Würde des großartigen Wortes Kosmos als Universum, als Weltordnung als Schmuck des Geordneten erheischt. Möge dann die unermessliche Verschiedenartigkeit der Elemente, die in ein Naturbild sich zusammendrängen, dem harmonischen Eindruck von Ruhe und Einheit nicht schaden, welcher der letzte Zweck einer jeden literarischen oder rein künstlerischen Komposition ist. Jedoch versteht Humboldt Weltbeschreibung nicht wie Dubois-Raymond als Gegensatz zum erklärenden Ansatz. Vielmehr ist bei Humboldt Beschreibung zugleich auch ein erklärendes Vorhaben. Nicht bloße Darstellung der Vielfalt von Einzelbildungen, sondern die Erkenntnis und Erklärung der Einheit in der Vielheit, die Erforschung des Gemeinsamen, des inneren Zusammenhangs ist der höchste Zweck einer physischen Weltbeschreibung. So entsteht der Zusammenhang als ein wissenschaftlich fassbares, wir würden heute vielleicht sagen, als ein ökologisches Gefüge. Der höchste Zweck der physischen Erdbeschreibung ist aber Erkenntnis der Einheit in der Vielheit, Erforschung des Gemeinsamen, des inneren Zusammenhangs in den tellurischen Erscheinungen. Wo die Einzelheit erwähnt wird, geschieht es nur, um die Gesetze der organischen Gliederung mit denen der geografischen Verteilung in Einklang zu bringen. Die Fülle der lebendigen Gestaltungen erscheint nach diesem Gesichtspunkt geordnet, mehr nach Erdzonen, nach Verschiedenheit der Krümmung isothermer Linien, als nach der inneren Verwandtschaft oder nach dem der ganzen Natur innewohnenden Prinzipe der Steigerung und sich individualisierenden Entfaltung der Organe. Die natürliche Reihenfolge der Pflanzen- und Tierbildungen wird daher hier als etwas Gegebenes, der beschreibenden Botanik und Zoologie Entnommenes betrachtet. So ist es die Aufgabe der physischen Geografie, nachzuspüren, wie auf der Oberfläche der Erde sehr verschiedenartige Formen bei scheinbarer Zerstreuung der Familien und Gattungen doch in geheimnisvoller genetischer Beziehung zueinander stehen, wie die Organismen ein tellurisches Naturganzes bilden, durch Atmen und leise Verbrennungsprozesse den Luftkreis modifizieren und vom Lichte in ihrem Gedeihen, ja in ihrem Dasein prometisch bedingt, trotz ihrer geringen Masse, doch auf das ganze äußere Erdeleben, das Leben der Erdrinde, einwirken. Das Bild der Natur, das Humboldt hier zeichnet, stellt die naturwissenschaftlich gewendete Form des romantischen Konzepts der Natureinheit, wie es etwa Schelling in seiner Weltseele entfaltete, dar. Statt dem klassischen Ideal der Sympathie, ausgedrückt in Karos Motto Sympnoia Panta, alles atmet gemeinsam, wird hier im Gedanken eines Kreislaufs der Stoffe auf die Wechselbeziehung der Lebewesen mit ihrer Umwelt hingewiesen. Die geografische Verbreitung von Lebewesen wird anhand von Isothermen, also einer von Humboldt geschaffenen bildhaft geografischen Darstellungsweise der Wärmeverteilung auf der Erde, verbunden. Hier eine Abbildung aus dem beigefügten Atlas von Berghaus, nachträglich, aber Berghaus hat es unter Anleitung von Humboldt umgesetzt und man sieht, dass diese Form sehr eng mit dem Kosmoskonzept zusammenhängt. Humboldt geht bei all diesen Überlegungen davon aus, dass die Zusammenstellung der Resultate der Beobachtung in einer strukturierten und harmonischen Gesamtbetrachtung der Einsicht in den kausalen Zusammenhang förderlich ist. Dabei ist er sich jederzeit darüber im Klaren, dass sein Ansatz angesichts der Fülle der Daten und der Größe des Unternehmens nichts mehr ist als ein unvollkommener Anfang. So ist auch der geplante Übergang von der Weltbeschreibung zur Welterklärung und damit zur wissenschaftlichen Erfassung des gesuchten Kausalzusammenhangs noch unvollständig. Er wird letztlich von Humboldt als ein Streben nach einem Unendlichen dargestellt. Nicht nur seine Überlegungen aus dem dargestellten Entwicklungskontext der Natur lasse sich ein genetischer Entwicklungsansatz ableiten, sondern auch gerade diese Vorstellung der Erfassung des Ganzen der Natur als einer unendlichen Aufgabe hat Humboldt mit Goethe und der Romantik gemeinsam. Ich zeige nochmal ein paar Abbildungen, die deutlich machen, dass das Anliegen von Humboldt durchaus ein wissenschaftliches ist, eine Kartografie etwa des Rio Negro hier, eine Einzeichnung der Pflanzen nach ihrer Höhenverteilung in ein Bild des oder eine Skizze des Chimborazo das Gleiche noch einmal als verschiedene aufeinanderfolgende schematische, piktogrammartige Darstellungsweisen, dazu ließe sich viel sagen, kann ich hier alles nicht tun, kombiniert mit Karten etc. Eine solche Erinnerung an die Aneinanderreihung der tellurischen Erscheinungen, wie sie das Naturgemälde dargeboten hat, genügt, wie ich glaube, um zu beweisen, dass durch die bloße Zusammenstellung großer und verwickelt scheinender Resultate der Beobachtung die Einsicht in ihren Kausalzusammenhang gefördert wird. Die Deutung der Natur ist aber wesentlich geschwächt, wenn man durch zu große Anhäufung einzelner Tatsachen der Naturschilderung ihre belebende Wärme entzieht. So wenig nun in einer mit Sorgfalt entworfenen objektiven Darstellung der Erscheinungswelt Vollständigkeit bei Aufzählung der Einzelheiten beabsichtigt worden ist, ebenso wenig hat dieselbe erreicht werden sollen in der Schilderung des Reflexes der äußeren Natur auf das Innere des Menschen. Zu diesem Punkt werde ich gleich noch etwas sagen. Das Grundprinzip meines Werkes über den Kosmos ist in dem Streben enthalten, die Welterscheinungen als ein Naturganzes aufzufassen, zu zeigen, wie in einzelnen Gruppen dieser Erscheinungen die ihnen gemeinsamen Bedingnisse, das ist das Walten großer Gesetze, erkannt worden sind. Wie man von den Gesetzen zu der Erforschung ihres ursächlichen Zusammenhanges aufsteigt. Ein solcher Drang nach dem Verstehen des Weltplanes, das heißt der Naturordnung, beginnt mit Verallgemeinerung des Besonderen, mit Erkenntnis der Bedingungen, unter denen die physischen Veränderungen sich gleichmäßig wiederkehrend offenbaren. Er leitet zur denkenden Betrachtung dessen, was die Empirie uns darbietet, nicht aber zu einer Weltansicht durch Spekulation und alleinige Gedankenentwicklung, nicht zu einer absoluten Einheitslehre in Absonderung von der Erfahrung. Wir sind, ich wiederhole es hier, weit von dem Zeitpunkt entfernt, wo man es für möglich halten konnte, all unsere sinnlichen Anschauungen zur Einheit des Naturbegriffs zu konzentrieren. In vielen Gruppen der Erscheinungen müssen wir uns freilich noch mit dem Auffinden von empirischen Gesetzen begnügen. Aber das höchste, seltener erreichte Ziel aller Naturforschung ist das Erspähen des Kausalzusammenhanges selbst. Die befriedigendste Deutlichkeit und Evidenz herrschen da, wo es möglich wird, das Gesetzliche auf mathematisch bestimmbare Erklärungsgründe zurückzuführen. Die physische Weltbeschreibung ist nur in einzelnen Teilen der Welterklärung, eine Welterklärung. Beide Ausdrücke sind noch nicht als identisch zu betrachten. Was der Geistesarbeit, deren Schranken hier bezeichnet werden, Großes und Feierliches inwohnt, ist das frohe Bewusstsein des Strebens nach dem Unendlichen, nach dem Erfassen dessen, was in ungemessener, unerschöpflicher Fülle das Seiende, das Werdende, das Geschaffene uns offenbart. Man sieht also, Humboldts Ziel ist letztlich das von Du Boisremont. Es geht im Idealfall um die vollständige Erfassung der Kausalgesetzmäßigkeit der Natur, in vollkommener Form dargestellt als mathematisch fassbarer Formalismus. Allerdings bedeutet die Aufstellung eines solchen Ideals als eines Focus Imaginarius für Humboldt keinesfalls eine Entzauberung der Welt. Gegen die auch aus den Reihen der Romantiker geäußerte Befürchtung, Naturwissenschaft führe unabdingbar zu einer mechanischen und toten Sicht der Natur und vollkommene Aufklärung all ihrer Geheimnisse bedinge notwendig den Verlust ihres Zaubers, ist Humboldt der Überzeugung, dass auch in einem umgesetzten Programm der physischen Weltbeschreibung das Gefühl vom Geheimnisvollen und Erhabenen seinen Platz hat. Für Humboldt entsteht vielmehr durch das Vermessen der Natur, durch das Auffinden numerischer Verhältnisse in ihr, durch sorgfältige naturwissenschaftliche Beobachtung, auch über Mikroskop und Teleskop, eine höhere Kenntnis der Weltgesetze. Diese hat dann eine Schärfung des Natursinns zur Folge und geht nicht auf Kosten des Naturgenusses. Statt Entzauberung der Natur entsteht, wie Humboldt sagt, der Zauber des Unbegrenzten. Für Humboldt münden deshalb sowohl dunkle Gefühle als auch die Verkettung sinnlicher Anschauungen, als auch die Tätigkeit der kombinierenden Vernunft in einer übereinstimmenden Einsicht. nicht die vermeintliche Vielfalt und Heterogenität der Naturerscheinungen bildet die grundlegende Struktur der Wirklichkeit, sondern ein einigendes Band der Ordnung. Allerdings steht mit dem Übergang von der bloß gefühlten Ahnung dieser Harmonie zur vernünftigen Gewissheit ein qualitativer Sprung in der Naturerfahrung. Ich kann daher der Besorgnis nicht Raum geben, zu welcher Beschränkung oder eine gewisse Trübheit des Gemüts zu leiten scheinen, zu der Besorgnis, dass bei jedem Forschen in das innere Wesen der Kräfte die Natur von ihrem Zauber, von dem Reize des Geheimnisvollen und Erhabenen verliere. Allerdings wirken Kräfte im eigentlichen Sinne des Wortes nur dann magisch, wie im Dunkeln einer geheimnisvollen Macht, wenn ihr Wirken außerhalb des Gebiets allgemein erkannter Naturbedingungen liegt. Der Beobachter, der durch ein Heliometer oder einen prismatischen Doppelspat den Durchmesser der Planeten bestimmt, jahrelang die Meridianhöhe desselben Sterns misst, zwischen dicht gedrängten Nebelflecken teleskopische Kometen erkennt, fühlt, und es ist ein Glück für den sicheren Erfolg dieser Arbeit, seine Fantasie nicht mehr angeregt als der beschreibende Botaniker, solange er die Kelcheinschnitte und die Staubfäden einer Blume zählt. Aber das Messen und Auffinden numerischer Verhältnisse, die sorgfältige Beobachtung des Einzelnen, bereitet zu der höheren Kenntnis des Naturganzen und der Weltgesetze vor. Dem Physiker, welcher die ungleich langen Ströme der durch Interferenz sich vernichtenden und verstärkenden Lichtwellen misst, dem Astronomen, der mittels der raumdurchdringenden Kraft der Fernrohre nach den Monden des Uranus forscht, dem eingeweihten Blick des Botanikers, welcher die charaartige, kreisende Bewegung der Saftkügelchen in fast allen vegetabilischen Zellen erkennt, gewähren die Himmelsräume wie die blühende Pflanzendecke der Erde gewiss einen großartigeren Anblick als dem Beobachter, dessen Natursinn noch nicht durch Einsicht in den Zusammenhang der Erscheinungen geschärft ist. Wir können daher dem geistreichen Burke nicht beipflichten, wenn er behauptet, dass aus der Unwissenheit von den Dingen der Natur allein die Bewunderung und das Gefühl des Erhabenen entstehe. Das Gefühl des Erhabenen, insofern es aus der einfachen Naturanschauung der Ausdehnung zu entspringen scheint, ist der feierlichen Stimmung des Gemüts verwandt, die dem Ausdruck des Unendlichen und Freien in den Sphären ideeller Subjektivität in dem Bereich des Geistigen angehört. Auf dieser Verwandtschaft, dieser Bezüglichkeit der sinnlichen Eindrücke beruht der Zauber des Unbegrenzten. Sei es auf dem Ozean und dem Luftmeere, wo dieses eine isolierte Bergspitze umgibt, sei es im Weltraume, in dem die nebelauflösende Kraft großer Fernröhre unsere Einbildungskraft tief und ahnungsvoll versenkt. Einseitige Behandlung der physikalischen Wissenschaften, endloses Anhäufen roher Materialien, konnten freilich zu dem nun fast verjährten Vorurteile beitragen, als müsse notwendig wissenschaftliche Erkenntnis das Gefühl erkälten, die schaffende Bildkraft der Fantasie ertöten und so den Naturgenuss stören. Wer in der bewegten Zeit, in der wir leben, noch dieses Vorurteil nährt, der verkennt bei dem allgemeinen Fortschreiten menschlicher Bildung die Freuden einer höheren Intelligenz, einer Geistesrichtung, welche Mannigfaltigkeit in Einheit auflöst und vorzugsweise bei dem Allgemeinen und Höheren verweilt. Um dies Höhere zu genießen, müssen in dem mühsam durchforschten Felde spezieller Naturformen und Naturerscheinungen die Einzelheiten zurückgedrängt und von dem selbst, der ihre Wichtigkeit erkannt hat und den sie zu größeren Ansichten geleitet, sorgfältig verhüllt werden. Auch hier eine Reminiszenz an die Romantik und wieder in naturwissenschaftlicher Wendung. Die romantische Suche nach dem ozeanischen Gefühl, wie es Freud genannt hatte, bei mystisch-religiöser oder poetischer Verschmelzung unseres Daseins im Unermesslichen, so Schleiermacher, es gibt auch andere Formen der Versenkung, sieht man hier, wird von Humboldt auch zu einem wissenschaftlichen Motiv erklärt. Wieder nutzt Humboldt ein Grundkonzept der Romantik, deren Leitidee des Unendlichen nämlich, und bringt es mit der obigen Metapher der Bergwanderung in Verbindung zum höheren Standpunkt der allgemeinen Weltanschauung als einer naturwissenschaftlichen Erfahrung des sinnlich Unendlichen. Die generalisierende Perspektive der Welt Beschreibung führt deshalb nach Humboldt zu einem höheren und geläuterten Begriff auch von der Würde und Größe der Natur. So wird nicht nur der Geist geläutert und beruhigt, sondern es wird zugleich jeder Organismus, jedes Lebewesen als Teil des Ganzen erkennbar und jedes individuelle Geschehen als Glied im Gesamt der verketteten Naturformen. Das synthetische Anliegen, das in Humboldts Versuch einer Ergänzung von empirischer Forschung und Gesetzeswissenschaft oder von Naturgefühl und Naturwissenschaft zum Ausdruck kommt, basiert dabei letztlich auf einer Skepsis gegenüber dem kartesianischen Dualismus von Natur und Geist. Davon bleibt die Unterscheidung zwischen physischem und intellektuellem allerdings teilweise unbenommen. So fängt Wissenschaft für Humboldt erst dort an, wo sich der Intellekt des Stoffes, des Erfahrungsstoffes bemächtigt und wo der Versuch unternommen wird, die Masse der Erfahrungen in die Vernunfterkenntnis einzubinden. Gerade deshalb besteht jedoch eine innige Verbindung zwischen Natur und Geist. Denn die Außenwelt existiert für uns nur, insofern wir sie in einer Naturanschauung aufnehmen. Die wissenschaftliche Naturbeschreibung, das Naturgefühl, die Naturpoesie mittels der Einbildungskraft, die Landschaftsmalerei, alles dieses sind Varianten und jeweils verschiedene innere Reflexe auf äußere Erscheinungen. Will man deshalb die Natur in ihrer ganzen erhabenen Größe schildern, dann darf man folglich nicht bei den äußeren Erscheinungen stehen bleiben, sondern man muss auch die Natur so darstellen, wie sie sich im Inneren des Menschen abspiegelt. Der höhere Standpunkt des Kosmos bedeutet somit den Versuch, beide Sphären gleichermaßen in lichtvoller Klarheit darzustellen, die äußere, durch die Sinne wahrnehmbare Welt und die innere, reflektierte, geistige Welt. Ich hoffe, Sie halten durch. Es gibt noch ein paar Zitate und dann ist es auch vorbei. Man mag nun die Natur dem Bereich des Geistigen entgegensetzen, als wäre das Geistige nicht auch in dem Naturganzen enthalten. Oder man mag die Natur der Kunst entgegenstellen, letztere in einem höheren Sinne als den Inbegriff aller geistigen Produktionskraft der Menschheit betrachtet. So müssen diese Gegensätze doch nicht auf eine solche Trennung des Physischen vom Intellektuellen führen, dass die Physik der Welt zu einer bloßen Anhäufung empirisch gesammelter Einzelheiten herabsinke. Wissenschaft fängt erst an, wo der Geist sich des Stoffes bemächtigt, wo versucht wird, die Masse der Erfahrung einer Vernunfterkenntnis zu unterwerfen. Sie ist der Geist zugewandt der Natur. Die Außenwelt existiert aber nur für uns, indem wir sie in uns aufnehmen, indem sie in uns zu einer Naturanschauung gestaltet. So geheimnisvoll unzertrennlich als Geist und Sprache, ebenso schmilzt uns gleichsam unbewusst die Außenwelt mit dem Innersten im Menschen, mit dem Gedanken und der Empfindung zusammen. Die äußerlichen Erscheinungen werden so, wie Hegel sich in der Philosophie der Geschichte ausdrückt, in die innerliche Vorstellung übersetzt. Die objektive Welt, von uns gedacht, in uns reflektiert, wird den ewigen, notwendigen, alles bedingenden Formen unserer geistigen Existenz unterworfen. Die intellektuelle Tätigkeit übt sich dann an dem durch die sinnliche Wahrnehmung überkommenen Stoffe. Es liegt daher schon im Jugendalter der Menschheit, in der einfachsten Betrachtung der Natur, in dem ersten Erkennen und Auffassen, eine Anregung zu naturphilosophischen Ansichten. Wir treten aus dem Kreise der Objekte in den Kreis der Empfindungen. Die Hauptresultate der Beobachtung, wie sie von der Fantasie entblößt, der reinen Objektivität wissenschaftlicher Naturbeschreibung angehören, sind eng aneinandergereiht in dem ersten Bande dieses Werks unter der Form eines Naturgemäldes aufgestellt worden. Jetzt betrachten wir den Reflex des durch die äußere Sinne empfangenen Bildes auf das Gefühl und die dichterisch gestimmte Einbildungskraft. Es eröffnet sich uns eine innere Welt. Wir durchforschen sie, nicht um in diesem Buche von der Natur zu ergründen, wie es von der Philosophie der Kunst gefordert wird, was in der Möglichkeit ästhetischer Wirkungen dem Wesen der Gemütskräfte und der mannigfaltigen Richtungen geistiger Tätigkeit zukommt, sondern vielmehr um die Quelle lebendiger Anschauung als Mittel zur Erhöhung eines reinen Naturgefühls zu schildern, um den Ursachen nachzuspüren, welche durch Belebung der Einbildungskraft so mächtig auf die Liebe zum Naturstudium und auf den Hang zu fernen Reisen gewirkt haben. Um die Natur in ihrer ganzen erhabenen Größe zu schildern, darf man nicht bei den äußeren Erscheinungen allein verweilen. Die Natur muss auch dargestellt werden, wie sie sich im Inneren des Menschen abspiegelt, wie sie durch diesen Reflex bald das Nebelland physischer Mythen mit anmutigen Gestalten füllt, bald den edlen Keim darstellender Kunsttätigkeit entfaltet. Naturbeschreibungen, wiederhole ich hier, können scharf, umgrenzt und wissenschaftlich genau sein, ohne dass ihnen darum der belebende Hauch der Einbildungskraft entzogen bleibt. Das Dichterische muss aus dem geahneten Zusammenhange des Sinnlichen mit dem Intellektuellen, aus dem Gefühl der Allverbreitung, der gegenseitigen Begrenzung und der Einheit des Naturlebens hervorgehen. Je erhabener die Gegenstände sind, desto sorgfältiger muss der äußere Schmuck der Rede vermieden werden. Die eigentliche Wirkung eines Naturgemäldes ist in seiner Komposition begründet. Jede geflissentliche Anregung von Seiten dessen, der es aufstellt, kann nur störend sein. Wer mit den großen Werken des Altertums vertraut, sich in sicherem Besitz des Reichtums seiner Sprache einfach und individualisierend wiederzugeben weiß, was er durch eigene Anschauung empfangen, wird den Eindruck nicht verfehlen. Er wird es umso weniger, als er die äußere, ihn umgebende Natur und nicht eine eigene Stimmung schildernd, die Freiheit des Gefühls in anderen unbeschränkt lässt. Ich lasse mal das nächste Zitat aus, weil ich glaube, ich sonst weit über die Zeit komme und springe einfach mal. Er nennt jetzt noch die Naturbeschreibung, Naturdichtung und so weiter. All diese Mittel, deren Aufzählung recht wesentlich in ein Buch vom Kosmos gehört, sind vorzüglich geeignet, die Liebe zum Naturstudium zu erhöhen, ja die Kenntnis und das Gefühl von der erhabenen Größe der Schöpfung zu vermehren. Der Begriff eines Naturganzen, das Gefühl der Einheit und des harmonischen Einklanges im Kosmos werden umso lebendiger unter den Menschen, als sich die Mittel vervielfältigen, die Gesamtheit der Naturerscheinungen zu anschaulichen Bildern zu gestalten. In Humboldts Ansatz fließen also die beiden Kulturen zusammen. Angesichts aktueller Science Wars oder der Frage nach Deutungshoheit, etwa auch der Phänomene des Lebens, muss allerdings festgehalten werden, dass es sich bei diesem Humboldtschen Brückenschlag eindeutig um ein Hierarchiemodell der Wissenschaften und der Seelenvermögen handelt. Es ist die Naturwissenschaft und die vernünftige Durchdringung der Empirie, die für Humboldt die Spitze des Naturverständnisses und den momentanen historischen Endpunkt der Entwicklung einer physischen Weltbeschreibung darstellt. Die dargestellte zwiefache Richtung seines gesamten Schaffens, die naturwissenschaftliche und die ästhetische Seite, die Humboldt etwa in den Vorreden zu den Ansichten der Natur hervorhebt, sowie sein Versuch, eine harmonische Einheit zwischen diesen beiden Seiten herzustellen, bilden, wie ich finde, das wichtigste Verbindungsstück zwischen Humboldt und Goethe. Auch Humboldt will zugleich durch lebendige Darstellung den Naturgenuss erhöhen und durch harmonische Zusammenstellung der Daten den Stand der Naturwissenschaft auf ein höheres Niveau führen. So heißt es etwa in den Ansichten der Natur in der ersten Vorrede: Überblick der Natur im Großen, Beweis von dem Zusammenwirken der Kräfte, Erneuerung des Genusses, welchen die unmittelbare Ansicht der Tropenländer dem fühlenden Menschen gewährt, sind die Zwecke, nach denen ich strebe. Jeder Aufsatz sollte ein in sich geschlossenes Ganzes ausmachen. In allen sollte ein und dieselbe Tendenz sich gleichmäßig aussprechen. Diese ästhetische Behandlung naturhistorischer Gegenstände hat, trotz der herrlichen Kraft und der Biegsamkeit unserer vaterländischen Sprache, große Schwierigkeiten der Komposition. Reichtum der Natur veranlasst Anhäufung einzelner Bilder und Anhäufung stört die Ruhe und den Totaleindruck des Gemäldes. Das Gefühl und die Fantasie ansprechend artet der Stil leicht in eine dichterische Prosa aus. Diese Ideen bedürfen hier keiner Entwicklung, da die nachstehenden Blätter, also seine eigenen, mannigfaltige Beispiele solcher Verirrungen, solchen Mangels darbieten. Mögen meine Ansichten der Natur trotz dieser Fehler dem Leser doch einen Teil des Genusses gewähren, welchen ein empfänglicher Sinn in der unmittelbaren Anschauung findet. Da dieser Genuss mit der Einsicht vermehrt wird, so sind jedem Aufsatz wissenschaftliche Erläuterungen und Zusätze beigefügt. überspringe dieses Zitat. Seinem inhaltlichen Anliegen trägt also Humboldt immer auch durch die formale Gestaltung seiner Werke Rechnung, wo die Romantik etwa die Einheit in Vielfalt durch die Textur ihrer Werke als Fragmente oder Aphorismensammlung darstellte, greift Humboldt auf andere vielfältige stilistische Mittel zurück. Er weist beispielsweise dem Haupttext seiner Arbeiten eine andere Funktion zu als den Fußnoten, erzeugt damit zwei parallel aufeinander verweisende Texte. In den Ansichten der Natur transportiert beispielsweise der Haupttext das poetische Anliegen und stellt einen nach dichterischen Maximen komponierten Essay über den Gesamtzusammenhang einer bestimmten geografischen Region dar, während in den Fußnoten die naturwissenschaftliche Datensammlung ergänzt wird. Im Kosmos bleiben beide Texte dem Programm einer physischen Weltbeschreibung untergeordnet. Wieder liefert jedoch der Haupttext eine anschauliche, zusammenfassende Darstellung und die Fußnoten ergänzen die Fülle von Einzelfakten aus ganz verschiedenen Wissenschaftsfeldern. Darüber hinaus ist sich Humboldt stets darüber im Klaren, dass auch die sprachliche Fassung seiner Überlegungen den transportierten Inhalten gemäß sein muss. Hier sind einige Abbildungen aus seinen Notizbüchern, zu denen ich nichts sagen kann, aber vielleicht in der Diskussion noch. Das letzte Zitat von Humboldt. Gedanken und Sprache stehen aber in innigem altem Wechselverkehr miteinander. Wenn diese der Darstellung Anmut und Klarheit verleiht, wenn durch ihre angestammte Bildsamkeit und ihren organischen Bau sie das Unternehmen begünstigt, die Totalität der Naturanschauung scharf zu begrenzen, so ergießt sie zugleich und fast unbemerkt ihren belebenden Hauch auf die Gedankenfülle selbst. Darum ist das Wort mehr als Zeichen und Form. Und sein geheimnisvoller Einfluss offenbart sich am mächtigsten da, wo er dem freien Volkssinn und dem eigenen Boden entspricht. Hochbeglückt dürfen wir den nennen, der bei der lebendigen Darstellung der Phänomene des Weltalls aus den Tiefen einer Sprache schöpfen kann, die seit Jahrhunderten so mächtig auf alles eingewirkt hat, was durch Erhöhung und ungebundene Anwendung geistiger Kräfte in dem Gebiet schöpferischer Fantasie wie in dem der ergründenden Vernunft die Schicksale der Menschheit bewegt. Auch in diesen Überlegungen wird nicht nur der Einfluss von Lichtenberg oder Forster deutlich, sondern ebenso ein Programm der Ästhetisierung der Naturwissenschaft, wie es vor allem mit dem Namen Goethes verbunden ist. Hier wie dort ist die Kombination von Kunst und Wissenschaft einer bestimmten Vorstellung vom Untersuchungsobjekt und vom Zweck der Untersuchung geschuldet. Hier wie dort geht es um adäquate Darstellung eines Totaleindrucks der Natur als einer harmonischen Verbindung mannigfaltiger Glieder. Wobei sowohl die Dynamik der Interaktion als auch die Struktur des Ganzen angemessen zur Geltung kommen sollen. Zugleich gehört Humboldt mit seiner Ausrichtung auf den Einsatz der neuesten Messverfahren und Messinstrumente, mit seiner Hochschätzung von Mathematik, seiner Ausrichtung auf exakte Beobachtung und Vermessung auch zum Idealtypus einer Forschung im Sinne von Du Boisremont. Alexander von Humboldt repräsentiert deshalb wie kein anderer die Vermittlungsinstanz zwischen goetheanischen und analytischen Forschungsideal. Dies zeigt sich auch in der positiven Einschätzung aus beiden Richtungen, die zum Abschluss ich gerne vortragen möchte. Die Gegenwart des Herrn Bergrath von Humboldt macht mir eine ganz besondere Epoche. Ich darf ihn wohl in seiner Art einzig nennen, denn ich habe niemanden gekannt, der mit einer so bestimmt gerichteten Tätigkeit eine solche Vielseitigkeit des Geistes verwende. Es ist inkalkulabel, was er noch für die Wissenschaft tun kann, so Goethe über den jungen Humboldt. Den meisten des heutigen Geschlechts steigt bei dem Namen des Bildes des Verfassers des Kosmos auf. Der wahre Humboldt ist jedoch nicht der wunderbare, darum aber nicht minder verfallene Greis gewesen, zu dem wir ehrfürchtig emporsahen. Der wahre Humboldt war der kühne, schöpferische, von den edelsten Strebungen durchglühte 30-jährige Mann, der am 16. Juli 1799 den Fuß auf den südamerikanischen Kontinent setzte, dessen zweiten Entdecker die Wissenschaft ihn nennt, der, ein Meister in jeder Beobachtungs- und Versuchsweise, in den Wildnissen des Orinokos, auf den Höhen der Andes, rastlos Wissensschätze sammelte, während vor seinem inneren Auge die Ansichten der Natur sich künstlerisch gestalteten. So Du Boisremont in einem Nekrolog auf Humboldt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld.
Zuerst habe ich ja gedacht, und ich beschreibe mich mal ganz naiv, also da ist Goethe, der spricht von der Anschauung, da spricht Gouvernement von der Beherrschung auf das Experiment, und jetzt kommt also Humboldt und zeigt uns, dass das Anschauen dort, wo es bei einem Ordnung anschaut, selbst eine Form der Beherrschung vermittelt auf diese Weise, also die Anschauung als selbst eine Form der Beherrschung. Aber dann ist dann die Metapher beispielsweise, dass die Anschauung sich eigentlich auf ein inneres Bild der Welt richtet, also dass die äußere Welt sich in der Inneren spiegelt und wir die gewissermaßen anschauen. Das scheint mir eine ganz andere Vermittlungsstrategie zu sein. Oder eben dann schließlich diese Rede, die ich ja sehr, sehr spannend finde, von dem lebendigen Ausdruck, also der Vorstellung, dass in der Weise, wie wir sprechen, wenn wir in dieser Weise eine Lebendigkeit leben, dass es nicht nur metaphorisch ist, sondern dass man tatsächlich sagen kann, dass schon der Lebendigkeit der organischen Welt in die formale Repräsentation vielleicht einfließt und auf diese Weise Vermittlungen möglich sind und so weiter. Also, aber es scheint mir so unterschiedliche Vermittlungsstrategien zu sein. Das ist eine Frage, ob nur selbst ein Vermittler braucht oder ob das eine, ist das eine Wissenschaftstheorie oder sind das so verschiedenste, komplexe Gedanken, Bemühungen für einen Weg zu finden?
Na, zunächst hat natürlich nicht wirklich Humboldt selbst gesprochen, sondern ich habe bewusst gezielt bestimmte Passagen aus dem umfänglichen Werk von Humboldt ausgewählt und suggeriert, er käme selbst zur Sprache. Ja. Und insofern unterliegt das natürlich auch meinem Versuch, das ins Spiel zu bringen oder zu ordnen. Aber vielleicht, um auf die vielfältigen Aspekte Ihrer Frage zu antworten. Erstens, mit dem Begriff der Anschauung verbindet, glaube ich, sowohl Goethe als auch Humboldt einen Moment der Beherrschung. Das in der Anschauung beherrscht, taucht bei Goethe auf. Und Goethes Vorstellung ist tatsächlich auch einer Form der sozusagen hierarchischen Repräsentation des Beobachteten in seiner Dynamik und in seiner Typik, könnte man sagen. Also einerseits etwa bei den Zeichnungen, die Goethe selbst anfertigt, versucht er, Exemplare abzubilden und zugleich bildet er in den Exemplaren das ab, was er als Typus auffasst, also das Gesetz gewissermaßen. Dann weiß Goethe jetzt selbst, dass das sozusagen nicht alles ist und spricht von einer höheren Form der Summierung in Form eines Begriffs, bildhaften Begriffs, Tabellen, ähnliches schweben ihm vor. Also das ist selbst bei Goethe schon schwierig. Bei Humboldt ist es so, dass er, glaube ich, mit von Goethe weg stärker auf Experiment, stärker auf Mathematik, stärker auf Abstraktion setzt, ganz deutlich. Er bleibt aber insofern, glaube ich, von Goethe beeinflusst, als er dieses Moment der Anschaulichkeit, des Lebendigen, auch des Dynamischen, des Prozessualen trägt und Repräsentationsformen dafür sucht. Ob die immer in der ganzen Entwicklung von Humboldt die gleichen sind. Ich habe ja hauptsächlich aus dem Kosmos ausgewählt. Man könnte nun verschiedene Formen dieser Repräsentation betrachten, etwa die Repräsentation in ganzen Kompositionen. Ich habe versucht, die Komposition ein bisschen in den Vordergrund zu stellen, also die ganzen Texte. Die Repräsentation in einzelnen sozusagen Sprachgestalten, die Repräsentation in Abbildungen. Und das lässt sich im Detail, glaube ich, bei Humboldt, kann ich jetzt viel ausführen. Also zum Beispiel, eine der Repräsentationsformen ist diese hier in den Notizbüchern. Da wird sozusagen Text mit Abbildung kombiniert, könnte man sagen, das ist normal, jemand schreibt etwas auf, was er beobachtet hat, macht eine Skizze, so sah es aus und schreibt hinterher noch dran, das und das war's. Diese Notizbücher sind im Nachhinein überarbeitet worden, formalisiert worden, sie sind aber schon während ihrer Erstellung im hohen Maße sozusagen hinsichtlich ihrer Form überdacht. Diese These vertreten unter anderem hier Lubrich und Ette in diesem Buch, ich kann das mal rumgehen lassen, weil nämlich genau die Seiten, die hier abgebildet sind, den Bericht darstellen, auf dem Humboldt mit Bonpland auf den Chimborazo gestiegen sind. Die kamen nicht ganz bis nach oben. Es gab eine große Spalte, die den weiteren Aufstieg verhindert hat. Die waren trotzdem so hoch gestiegen, wie bisher noch kein Mensch ohne Atemgerät, mit allen Schwierigkeiten, die das hat. Und nun ist der Bericht von Humboldt, den er danach gleich durchgeführt hat, so, und das wird ganz gut in der Analyse der Notizbücher deutlich, dass er bei dem Wort Spalte abbricht. Und zwar in der Mitte des Wortes Spalte. Das heißt, Humboldt macht eine Spalte, beendet seinen Bericht über den Aufstieg, dann kommen unendlich viele Daten und diese Zeichnungen hier, Berechnungen, ja, das sind alles Dinge, die sozusagen nach dem Begriff standen, und dann setzt er wieder ein, te, oder sozusagen im Französischen, ja, er macht diese Spalte in seinem Text. Also das wäre auch eine mögliche Repräsentationsform. Und es gibt natürlich die andere Repräsentationsform, die hier auftaucht, des Kartenwerks, wo dann also hier tatsächlich mathematisch fassbare Dinge mit Karten kombiniert werden. Es gibt Zeichnungen von Humboldt, also das müsste man genauer analysieren, war nicht der Ort hier. Letzter Punkt, der mir wichtig erscheint. Etwas skeptisch sagten sie, naja, es geht doch eigentlich nur darum, wie sich sozusagen die Dinge dann in unserer Anschauung spiegeln. Insofern ist das subjektiv und Humboldt ist ein Idealist. Aber Humboldt sagt, und das hat er mit Du Bourgmont gemeinsam, wie sie sich Natur wahrspiegeln. Also er ist Realist. Auch Du Bourgmont behauptet ja, wir würden in unseren Experimenten, in unserer Beobachtung und auch in unseren Theorien die Welt so abbilden, wie sie wirklich ist. Was natürlich sozusagen vermutlich nicht stimmt. Aber diese Überzeugung trägt Humboldt, und er fragt sich, wie kann das am besten geschehen? Und ich glaube, er versucht einfach eine Kombination verschiedener Verfahren, um das einzufangen, was ihm bei all diesen Repräsentationen dann entgeht. Also ist, natürlich muss sehen, ich habe versucht, ich hoffe, es ist mir gelungen, so ein einheitliches Ding zu machen. Ich glaube, das gelingt bei Humboldt nur schwer, weil es so vielfältig ist, man immer was rauspickt. Das hat natürlich ein bisschen was mit der Inszenierung zu tun, die ich hier auch schon, also das ist eine Inszenierung. Ich habe versucht, am Anfang zwei Pole aufzumachen, die so sicherlich nicht existiert haben. Es gibt polemische Äußerungen von beiden Seiten, da muss man mal genau gucken, was da eigentlich gemeint ist. Die Inszenierung war genau so, zunächst diese Polarisierung herauszustellen, dann zu zeigen, dass es zumindest Protagonisten gibt, die irgendwie sich dazwischen ansortieren. Man würde, glaube ich, wenn man genauer hinguckt, auch bei den einzelnen, bei Goethe und bei Du Bourgmont Übergangsphänomene feststellen. Das ist mal sozusagen Voraussetzung. Beschreibung gleichgesetzt mit einem künstlerischen, das ist sozusagen der Kürze der Zeit auch wahrscheinlich geschuldet. Es war sozusagen auch mein Interessenfokus. Man muss vielleicht, weil Sie nachgefragt haben, das erläutern. Erstens gibt es natürlich diese klare Trennung, die, glaube ich, auch bei Du Bourgmont durchgehalten ist, dass wahre Wissenschaft eben das explanative, das erklärende Vorgehen ist. Die bloße Deskription, das Sammeln von Fakten als Naturgeschichte gewissermaßen ist nicht die Wissenschaft. Das ist eine kantische Einteilung, die da im Hintergrund steht. Also deskriptive Formen allein sind keine Formen der Explanation. Das sehen bestimmte morphologische Strömungen vorher anders, unter anderem auch Goethe, die davon ausgehen, dass bestimmte morphologische Formen der Deskription schon Erklärungspotenziale haben. Wenn es mir also gelingt, nach Goethe beschreibend diesen Typus gewissermaßen zum Ausdruck zu bringen, habe ich damit eine Erklärungsleistung vollbracht. Auch narrative Verfahren sind danach erklärende Verfahren. Und darauf, das ist ein Aspekt des Punktes. Deswegen sagt Du Barrymont dann, wenn man sozusagen, und er bezieht es dann auf die Kunst, wenn man sehr stark auf die Kunst sozusagen setzt, dann bleibt man eben bei schönen abgerundeten Bildern stehen. Und man kommt nicht zu einem erklärenden Ansatz. Man formuliert Urphänomene, das sind eben dann auch die schönen abgerundeten Bilder, und man kommt nicht zur wirklichen Erklärung. Deswegen kann man schon sozusagen diese Brücke schlagen von dieser Deskription zur Kunst, weil sie von Du Barrymont selbst geschlagen wird in diesem Beitrag. Er sagt also, die bloße Beschreibung, das bloße anschauliche Darstellen, auch das Zeichnen gewissermaßen, das ist künstlerisch, aber nicht naturwissenschaftlich. Er favorisiert hingegen eine andere Form der Anschaulichkeit, nämlich die Kurve. Also die physiologischen Darstellungsverfahren laufen über Kurvendarstellungen. Das ist dynamische Form der Darstellung. Oder die Fotografie, auf die setzt er. Deswegen kann man, glaube ich, die Brücke schon schlagen. Man muss trotzdem wissen, dass es natürlich zwei verschiedene Dinge sein könnten, die man auch, wenn es dann notwendig ist, unterscheiden muss. Ich wollte mal die Brücke schlagen. Ja, Sie fragen Sie nochmal nach. Also es war noch ein anderer Aspekt, den ich jetzt nicht mehr im Blick habe.
Würden Sie diese
Nein, ich wollte differenzieren und sagen, dass Du Barrymont ein bestimmtes Verständnis von Wissenschaft hat und die Wissenschaft als explanatives Verfahren sieht, weil er sich in einem neuen Feld bewegt, nämlich dem Feld der Physiologie. Für ihn sind sozusagen in der Physiologie die schönen abgerundeten Bilder nicht mehr sozusagen tragfähig, sondern er muss das Experiment und die einzige Darstellung, die dem Experiment gemäß ist, ist die Kurvendarstellung. Hier ist also auch ein Disziplinentransfer hat stattgefunden. Es gibt aber Äußerungen, wir nannten sie ja bereits von Du Barrymont über Goethe, dass er sagt, er hat eben kein Gespür für das Experiment gehabt und deswegen liegt er so schief und quer zu dem, das hat was für sich. Goethe war Dilettant, hat das auch so gesehen und trotzdem glaube ich, dass er in den Feldern, wo er was sozusagen Wissenschaftliches gemacht hat, zumindest in der Morphologie, auch verstanden hat, was er da macht und nach Verfahren gesucht hat und es gab eben keine im Angebot, das vernünftig darzustellen. Deswegen teile ich das Urteil von Du Barrymont nicht. Ich versuche es eher aus der Perspektive des Wissenschaftshistorikers zu betrachten und zu gucken, was passiert denn da eigentlich. Und ist das natürlich auch eine Propagandaschlacht. Du Barrymont macht das sehr stark, sehr pointiert, bei Virchow genauso, also wenn er sich über Goethe äußert, dann übernimmt er dessen Begriff der Versammlung, ich sagte es ja gerade, für seine eigene Konzeption der Zellularpathologie. Also er nimmt sozusagen die goethischen Begriffe und sagt, Goethe hat eigentlich keine Ahnung, aber und so weiter. Und insofern vernichten die gewissermaßen die Spuren, die zu ihrer eigenen Forschung geführt haben. Und das festzustellen ist spannend. Also zunächst zur ersten, es bezieht sich nicht nur auf die Darstellung, sondern es ist zum Beispiel auch inhaltlich. Im Kosmos gibt es den zweiten Band, der sich eben mit Naturbeschreibung, mit Poesie, mit Kunst, mit Naturgemälden befasst. Allerdings sagt Humboldt deutlich, ich mache es hier mit der Brille desjenigen, der sich dafür interessiert, was bringt diese Form der, sozusagen des inneren Reflexes für die Naturforschung. Also das ist sicherlich einer der Aspekte und Humboldt ist da stärker Naturwissenschaftler als Künstler, würde ich mal sagen. Es ist auch das ist eine Form der Selbstdarstellung. Es sind ja Vorlesungen, die von einem großen Publikum gehalten wurden und er hat sich eben als alternder Mann auch als sozusagen Nachfolger Goethes da präsentiert gewissermaßen. Trotzdem gibt es inhaltliche Aufnahmen dessen. Es gibt ja auch Versuche, der rottnische Genius und ähnliches, sozusagen sich in einer anderen Form sozusagen künstlerisch quasi zu äußern. Und er hat natürlich gezeichnet und gemalt, wenn man das nicht als eine Form der naturwissenschaftlichen Datenaufnahme nehmen möchte, dann hat er sich sozusagen da auch als bildender Künstler betätigt. Er hat auch Kunstgegenstände gesammelt, er hat versucht eben ein Gesamtbild einer Region zu schaffen. Dazu gehörte für ihn auch die Darstellung der vorhandenen der Menschen, der Religionen, der künstlerischen Gestaltung, der Sprachen etwa. Also das hat verschiedene Ebenen, dieses Verhältnis von Kunst und Wissenschaft bis hin zu den, sozusagen dem vom methodischen Ansatz her, der Forderung nach einer multimethodischen, interdisziplinären Forschung, die eben sozusagen über die Grenzen des naturwissenschaftlichen Verfahrens deutlich hinausgeht. Das ist, glaube ich, schon so. Das ist, kommt bei vielen Äußerungen zum Ausdruck und ist meines Erachtens auch ein Erbe der naturwissenschaftlichen Romantik, die eben auch so ein multimethodisches und transdisziplinäres Verfahren favorisierte. Zum Zweiten ist das gescheitert. Ich würde schon sagen, dass es in dem Humboldtschen Sinne sicherlich nicht mehr weiter umsetzbar war. Also es wird immer wieder propagiert, Humboldt sei der Letzte gewesen, der diesen Rundumschlag versucht hatte in seiner Person, bis hin zur Skurrilität etwa in diesem die Vermessung der Welt geschildert, welche Ansprüche das an eine einzelne Person stellt. Man merkt ja auch an den heutigen Versuchen, solche transdisziplinären Projekte zu starten, wie schwierig das wird. Auch die Entzauberungsmomente, auch da würde ich sagen, ist im Großen und Ganzen gescheitert, obwohl es immer wieder interessante sozusagen Transfers gibt und interessanterweise bei ähnlichen Phänomenfeldern, also etwa wenn Sie an die bildgebenden Verfahren denken und der Neurobiologie und die Furore gewissermaßen diese Verfahren im Bereich der bildenden Kunst machen, dann ist das hier ein Feld, wo es um ja, sozusagen komplexe, dynamische Phänomene geht, die keine andere Darstellungsform für den Naturwissenschaftler zunächst ermöglicht als so ein rechnergestütztes Bild. Und an diese Bilder knüpfen dann die Naturwissenschaftler zum Teil selbst, etwas verfehlt, wie ich finde, aber vor allem die Künstler ihre Modelle. Aber es ist eben nicht mehr das, was Humboldt wollte. Sozusagen das gleichzeitig mit der Erkenntnis und dem Aufdecken der Naturgesetzlichkeiten sozusagen das Moment des Zaubers erhalten bleibt. Bei Humboldt selbst merkt man ja auch schon, wie das bricht. Dass er schon sagt, naja, eigentlich ist es nicht mehr magisch, aber doch. Und also es ist nicht leicht. Auch Humboldt weiß das, glaube ich. Natürlich.
Ja,
Können wir noch zwei Anmerkungen zu deinen Anmerkungen machen? Also erstes, die scheinbar rein künstlerische Darstellung hier ist eben auch eine wissenschaftliche interessierte Darstellung, weil es genau darum geht, diese Schneegrenze deutlich zu machen. Es gibt andere Abbildungen, wo die Schneegrenze dann woanders liegt. Das ist der erste, sozusagen die erste Anschauung einer Regionalisierung auf diesem Berg. Und Humboldt ist der Meinung, dass diese Regionalisierung eben auch regionale Verbreitungen von Pflanzenarten darstellt. Und so kann man an einem Punkt das finden, was sich normalerweise über große Regionen verteilt, nämlich Pflanzen, die entsprechend der Umweltbeschaffenheit, der ökologischen Bedingungen verteilt sind. Das ist also sozusagen, naja, das müsste man spezifizieren, das ist gewissermaßen die künstlerische Vorgabe, und dann gibt es eine ganze Reihe von naturwissenschaftlich, stärker naturwissenschaftlichen Darstellungsformen, diese etwa, wo dann diese verschiedenen Pflanzenarten eingetragen werden, oder sogar diese, wo es piktogrammartig wird. Das vielleicht nur zu einer Anmerkung. Und das zweite, Labor Freiland, ganz spannend. Humboldt hat gerade zu seinen frühen Experimenten hinsichtlich der Nerven- und Muskeluntersuchung gesagt, ja, die seien so einfach aufgebaut, diese ganzen Versuchsapparaturen könne man gut zusammenpacken und bei der Reise mitnehmen. Bisher sei ja die Forschung nicht weitergekommen, weil man immer ein Zuhause in Ruhe forschen müsste. Jetzt könnte man einfach alles schon mitnehmen und dann wieder auspacken, sobald man ein Tier entdeckt, und dann wird das untersucht. Und zwar hat er alles untersucht, was er gefunden hat. Ja? Alles, was nur irgendwie nicht weglaufen konnte, vom Hund, Katze, überall. Ja? Und das wird eben auch dieser Moment des Nicht-Aufhören-Wollens von Untersuchungen, nimmt ja dieser Kehlmann auch auf die Schippe, dass Humboldt wirklich sein Experimentier-Szenario ausgepackt hat im Freiland und dann angefangen. Ja? Ja. Gut, ja. Dazu. Kein anekdotisches, kam schon, gut. Passiert nicht.
Ja, wie immer, nach der Vorlesung, die wir jetzt führen,